Nun endlich zur heutigen Predigt. Es ist die letzte von einer sechsteiligen Reihe zum Thema der Mann am Kreuz. Wir haben das ja lange vor Karfreitag und Ostern gestartet. Da passte das alles ganz genau. Jetzt ist schon nach Ostern und wir sind beim letzten, beim sechsten Thema. Wir haben miteinander diese verschiedenen Begriffe angesehen, die die Bibel verwendet, um das zu beschreiben, was Jesus am Kreuz getan hat. Unser Sündenbock, das spricht von der Sühne. Gottes Lösegeld spricht von der Erlösung. Gottes Friedensstifter von der Versöhnung. Unser Rechtsanwalt von der Rechtfertigung. Und heute heißt das Thema, Jesus ist Gottes Bundesbeauftragter. Der Mann am Kreuz ist Gottes Bundesbeauftragter. Das spricht natürlich vom Bund. Und diese Stelle, Hebräer 9, eine zentrale Stelle zu diesem Thema, auf die kommen wir dann natürlich noch. Der Mann am Kreuz, Gottes Bundesbeauftragter. Die Bibel ist ein dickes Buch, ein veritabler Schinken. Genau das Richtige für Leseratten und Bücherwürmer. Aber so dick die Bibel ist, sie ist sehr sorgfältig. Aha. Das ist jetzt durcheinander geraten, das hier. Sie ist sehr sorgfältig aufgebaut, damit man sich überall gut zurechtfindet. Auf der untersten Ebene besteht die Bibel aus Versen. Das sind ungefähr 31.170 Verse. Diese 31.170 Verse sind in etwa 1.190 Kapitel zusammengefasst. Und diese 1.190 Kapitel wiederum teilen sich auf 66 Bücher auf. Und die 66 Bücher, die sind auf zwei Testamente verteilt. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das wissen sogar die Leute, bei denen die Bibel nur zur Dekoration im Regal steht. Altes Testament und Neues Testament. Aber das ist doch eine merkwürdige Unterteilung. Wir haben uns völlig daran gewöhnt, AT und NT. Aber das ist eigentlich merkwürdig, dass man ein dickes Buch in Verse unterteilt und in Kapitel. Das versteht man ohne weiteres, aber zwei Testamente? Ein Testament ist doch die letztwillige Verfügung, mit der jemand die Verteilung seines Vermögens nach seinem Tod festlegt. Man kann ein Testament zwar abändern, aber es ist immer nur eine Version gültig. Da ist zum Beispiel, habe ich mal gelesen, ein tauber Mann gewesen, einer, der also mehr oder weniger taub war, so gut wie taub. Und endlich bekam er von seinem Arzt ein Hörgerät verpasst, das tiptop funktionierte. Einen Monat später bestellt ihn der Arzt wieder zu sich für eine Nachkontrolle. Ihre Familie ist bestimmt sehr glücklich, dass sie wieder so gut hören können, meint er. Oh nein, erwidert der alte Mann, ich habe es meiner Familie gar nicht mitgeteilt. Ich sitze einfach da und höre den Gesprächen zu. Und wissen Sie was? Inzwischen habe ich mein Testament schon dreimal geändert. Man kann sein Testament ändern, aber gültig ist immer nur eine Version, die letzte. Und erst wenn der Erblasser stirbt, kann es in Kraft treten. Und das ist doch nun merkwürdig, dass die Bibel zwei Testamente kennt, zwei verschiedene Testamente. Stirbt denn hier jemand zweimal oder wie ist das? Nun, die Lösung ist ziemlich einfach. Testament, unser deutsches Wort, ist eigentlich ein Fremdwort, kommt vom Lateinischen, Testamentum. Das Lateinische ist die Übersetzung des griechischen Diatheke und Diatheke wiederum ist die Wiedergabe des hebräischen Berit. Und Berit heißt ganz einfach Bund oder Abmachung, Verfügung, Bestimmung. Eigentlich müssten wir also, wenn wir es richtig sagen wollen, vom Alten Testament her denkend nicht von Altem Testament und Neuem Testament reden, sondern von Altem Bund und Neuem Bund. Es geht in der Bibel um Bundesschlüsse. Gott schließt Bündnisse mit uns Menschen. Im Grunde kann man sagen, die ganze Geschichte der Bibel ist die Geschichte von Bundesschlüssen. Bündnisse, die Gott mit uns Menschen schließt. Allerdings hat zumindest der eine, der letzte Bund, doch etwas mit einem echten Testament zu tun. Also mit einem letzten Willen, einer letzten Verfügung. Das hat mit dem Tod dessen zu tun, der diesen Bund mit uns schließt. Es hat mit dem Mann am Kreuz zu tun. Als Jesus zum letzten Mal das Passafest mit seinen Jüngern feierte, Ich könnte auch sagen, als er zum ersten Mal das Abendmahl mit seinen Jüngern feierte und als er den Becher mit Wein nahm, da sagte er, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22. Also da besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen dem Blut von Jesus, seinem Tod und diesem neuen Bund, dem Neuen Testament. Und deshalb gehört eben dieses Thema neuer Bund, neues Testament zur Botschaft vom Kreuz. Es hat mit dem Mann am Kreuz zu tun. Jesus ist Gottes Bundesbeauftragter. Er schließt in Gottes Auftrag einen Bund mit uns, den neuen Bund. Und wie dieser Bund und der Tod von Jesus miteinander zusammenhängen, das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Wenn man in der Bibel die Stellen sucht, die vom Bund Gottes mit uns Menschen reden, da macht man eine überraschende Entdeckung. Es gibt in der Bibel gar nicht nur einen Bund, den neuen. Es gibt auch nicht nur zwei Bündnisse, das neue und das alte. Es gibt noch viel mehr. Natürlich gibt es in der Bibel auch, muss ich nochmal zurückgehen hier, das hätte ich nach hinten stellen sollen. Natürlich gibt es in der Bibel auch Bundesschlüsse zwischen Menschen, zum Beispiel Verträge zwischen Gleichgestellten, zwei Königen, oder aber Verträge zwischen einem Höhergestellten und einem Vasallen, der von ihm abhängig ist. Es gibt Verträge zwischen zwei Personen. Es gibt Verträge zwischen ganzen Personengruppen. Wir alle kennen den Ehebund. Das ist vielleicht das schönste irdische Abbild für das, was Gott mit uns macht, wenn er einen Bund schließt. Bund hängt mit Verbindlichkeit zusammen. Sprachlich Bund und Verbindung, und es hängt sachlich zusammen. Der Ehebund, der wird von einem Mann und einer Frau geschlossen, die entschlossen sind, ihr ganzes weiteres Leben miteinander zu teilen. Das ist eine Art Vertrag, ein Bund, eine Abmachung. Und wenn beide Seiten sich an die Vertragsabmachungen halten, dann funktioniert das. Oder ein Staatenbund, das ist der Zusammenschluss von mehreren souveränen Staaten. Der funktioniert dann, wenn alle Staaten dieser Konföderation sich gegenseitig respektieren, ihre Pflichten erfüllen und ihre Rechte nicht überdehnen. Und dann gibt es auch noch, vielleicht haben Sie da nicht gleich dran gedacht, den Hosenbund. Der gehört nicht ganz genau in dieselbe Kategorie, ich weiß, aber das hat auch mit Verbindlichkeit zu tun. Der hält zusammen, was auseinanderstreben will. Und wenn die Fliehkräfte allzu stark werden, dann muss man eben den Bund weitermachen. Das ist ein Problem, mit dem ich mich als junger Mann absolut nicht befasst habe. Ich hatte gar nichts zu schaffen damit. Und mit einem Mal, so quasi über Nacht, war ich alt und hatte Verbindlichkeitsprobleme. Als ich vor ein paar Wochen in einem Kleidergeschäft war, um eine Hose auszuprobieren, da meinte der Verkäufer, Sie haben einen Waschbrettbauch mit Polsterung. Ich fand das dermaßen nett von ihm. Ich fand das so rücksichtsvoll und liebenswürdig, wie er das formuliert hat, dass ich ihm die Hose gleich abgekauft habe. Und ich habe beschlossen, in Zukunft darauf zu achten, dass ich doch den Gürtel wieder enger schnallen könnte, vielleicht. Okay, das war der Hosenbund, und jetzt zurück zu den Bünden, die uns geläufig sind. Also wir Menschen, wir treffen Abmachungen, wir schließen Verträge. Und Gott knüpft daran an dem, was uns allen vertraut ist. Wir haben das ja immer gesehen bei diesen fünf anderen Begriffen. Gott greift einen Vorgang aus der irdischen, realen Welt auf, den die Leute kannten, und überträgt den auf das Geschehen vom Kreuz. Und hier greift er diesen Vorgang des Vertragsschließens, des Bündnisses auf. Mit dem haben wir alle schon in irgendeiner Form zu tun gehabt. Und das wendet er jetzt an auf die Beziehung zu uns Menschen. Eins ist von vornherein klar: Wenn Gott einen Bund mit uns Menschen eingeht, dann ist das kein Vertrag zwischen Gleichgestellten. Gott steht haushoch über uns. Er kann uns alles geben, jeden Schutz, jeden Segen, jede Hilfe. Und wir können ihm überhaupt nichts geben. Das Einzige, was wir ihm zurückgeben können, ist unsere Loyalität, unsere Treue. Wenn Gott einen Bund mit uns Menschen schließt, dann bedeutet das im Grunde genommen, er schenkt uns was. Er macht ein Geschenk. Und unsere Verpflichtung besteht dann darin, dass wir dieses Geschenk annehmen und angemessen damit umgehen. Es gibt im Alten Testament 4 große Bundesschlüsse zwischen Gott und Mensch. Es gibt noch andere zwischen einzelnen Menschen, die lassen wir mal auf der Seite. Aber 4 große Bundesschlüsse, die jeweils das ganze Volk Israel betrafen. Das erste ist der Bund Gottes mit Noah. Und das war nach der großen Flut, als alles Leben auf der Erde von dem Wasser vernichtet wurde. Alle ertranken, bis auf die, die sich in die Arche gerettet hatten. Und dann steht dort in 1. Mose 9, Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen. Ich gebe euch die feste Zusage, ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Frage, was für ein Geschenk macht Gott hier? Jeder Bund ist von Gott her gesehen ein Geschenk. Er gibt uns was, wir können nur zustimmen. Was verspricht Gott hier? Die Erde, einen Lebensraum. Er verspricht, dass diese Erde bis zum Ende der Welt bestehen bleibt. Sie wird nicht nochmal im Wasser ertrinken. Der Bund mit Noah garantiert gewissermaßen eine feste Plattform, auf der Gott sein Reich bauen wird. Gott schafft sich damit eine dauerhafte Grundlage, sozusagen die nötige Voraussetzung dafür, dass er seinen Rettungsplan mit uns Menschen durchziehen kann. Das ist der erste Bund. Der zweite ist der Bund mit Abraham. Das ist streng genommen ein Doppelbund. Wird in Kapitel 15 und 17 beschrieben. Ein Bund in 2 Tranchen. Die erste Zusage, das erste Geschenk ist das Land. Es heißt in 1. Mose 15, damals schloss der Herr einen Bund mit Abraham und gab ihm die Zusage, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen. Die erste Zusage. Die zweite Zusage steht in Kapitel 17. Weiter sagte Gott zu Abraham, ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Wie sieht diesmal das Geschenk aus, das Gott seinem Bündnispartner vermacht? Er verspricht ihm eine riesige Nachkommenschaft. Und diese beiden Sachen zusammengenommen, das ist jetzt der nächste Schritt. Zunächst hat Gott die Plattform sichergestellt, auf der er arbeiten will, die Erde. Und jetzt sagt er, ich wähle mir ein Volk aus, Israel, und ein Fleckchen auf dieser Erde, Kanaan, und da baue ich mein Reich weiter. Das ist der Ausgangspunkt für meine weltumspannende Arbeit. Mit diesem Volk und auf diesem Boden will er zeigen, wie mächtig und wie liebevoll er ist. Der zweite Bund. Übrigens, dieser Bundesschluss mit Abraham, der wird sehr ausführlich geschildert. Wie gesagt, 2 Kapitel. Und es ist eigentlich zu dumm, dass uns die Zeit fehlt, alle diese tollen Details im Detail zu untersuchen. Aber eine Sache, wenn Sie das mal für sich in Ruhe lesen, Kapitel 15 und 17 aus dem 1. Mosebuch, dann fällt eine Sache auch Ihnen ganz bestimmt besonders ins Auge, einfach deshalb, weil wir sie gar nicht verstehen. Und das will ich Ihnen jetzt vorlesen. Da steht in 1. Mose 15 Folgendes. Der Herr sagte, bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in 2 Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Wahrscheinlich hat er sie nicht zerteilt, weil die zu klein waren, als dass das Sinn machte, daraus 2 Hälften zu schneiden. Und ein paar Verse weiter heißt es dann, als die Sonne untergegangen war und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Feuertopf oder Schmelzofen, ja, und eine brennende Fackel, die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund. Abraham hieß er da zunächst noch. Gott hat den Namen dann ja geändert. Also, Abraham zerteilt diese Tiere und legt die Hälften links und rechts einander gegenüber, sodass in der Mitte eine Art Straße entsteht. Eine, klingt jetzt blöd, aber buchstäblich eine von Tierkadavern gesäumte Gasse. Und als es dann dunkel wird, sieht er plötzlich eine Art eine Art Feuertopf oder Schmelzofen mit einer brennenden Fackel. Das Ganze raucht, das Ganze leuchtet vom Feuer und das fährt auf dieser Gasse zwischen den Tieren hindurch. Das ist höchst sonderbar. Das ist fast unheimlich. Man kann sich außerdem beim ersten Lesen gar keinen Reim darauf machen. Was spielt sich hier denn ab? Wir können uns eigentlich auf das gar keinen Reim machen, weil wir dieses Ritual nicht mehr kennen. Aber man kennt es aus anderen Texten aus der Zeit des Alten Orients, also nicht nur aus der Bibel. So wurde vorgegangen, wenn man ein Abkommen traf. Die Tiere stehen symbolisch für die Bündnispartner. Dass die Tiere getötet und zerteilt werden, steht symbolisch für das Schicksal, das den trifft, der den Bund bricht. Also, indem jetzt der Bündnispartner diese Tierstraße entlang geht, identifiziert er sich gewissermaßen mit den Tieren und mit ihrem Schicksal. Es ist, als würde er sagen, wenn ich mein Versprechen nicht halte, das ich bei diesem Bund gebe, dann soll es mir so ergehen wie diesen Tieren hier. Dann soll man mich zweiteilen und vierteilen und mein Leben ist verwirkt. Das Ganze ist also eine Art feierliche, eidliche Bekräftigung des Bundes und zwar in Form einer Selbstverwünschung. Man könnte fast sagen, einer Selbstverfluchung. Wehe mir, wenn ich das Abkommen breche. Dann soll man mit mir so verfahren, wie man mit diesen Tieren verfahren ist. Man könnte einfach sagen, ich werde den Bund halten. Stattdessen sagt man, wehe mir, wenn ich den Bund nicht halte. Das ist viel krasser, viel stärker formuliert. Das ist wie wenn man einen Schwur leistet und schwört, ich breche die Treue nicht. Und das tue ich bei meinem eigenen Kopf und Leben. Beim Propheten Jeremia wird eine ganz ähnliche Begebenheit berichtet. Da klagt Gott die Oberschicht von Juda an, weil sie den Bund mit ihm gebrochen haben. Da steht Folgendes, das sagt also Gott. Die führenden Männer von Juda und Jerusalem, die Hofbeamten und Priester und alle anderen, die es betrifft, haben das Abkommen mit mir geschlossen. Also, da war auch wieder ein Bund. Und beide Seiten haben zugestimmt, Gott und diese Leute von Israel. Alle waren dabei, als der Stier in zwei Hälften zerteilt wurde. Alle sind zwischen den Hälften hindurchgegangen. Ja, genau das, was von Abraham steht in 1. Mose 17. Aber sie haben sich nicht an das Abkommen gehalten und sind den Verpflichtungen nicht nachgekommen, die sie vor mir übernommen hatten. Darum soll es ihnen nun ergehen wie jenem Stier. Ich gebe sie in die Gewalt ihrer mordgierigen Feinde und Geier und Schakale werden ihre Leichen fressen. Die Leute von Jerusalem hatten ein Abkommen mit Gott getroffen. Sie hatten den Stier zerteilt. Sie waren zwischen den Hälften auf dieser Tiergasse hindurchgegangen. Das heißt, sie hatten sich mit den Abmachungen einverstanden erklärt und hatten versichert bei ihrem Leben, dass sie sich dran halten. Und dann haben sie es doch nicht getan. Und deshalb, sagt Gott, wird es euch jetzt ergehen wie diesem Stier. Ihr werdet auch zerstückelt werden. Ihr habt euer Leben verwirkt. Ich gebe euch in die Gewalt eurer Feinde. Und Geier und Schakale werden eure Leichen fressen. Sie hatten das Schicksal des Stieres vor Augen. Er war zweigeteilt worden. Und sie hatten gesagt, so soll es uns ergehen, wenn wir uns nicht dran halten. Und dann erging es ihnen so. Jetzt gehen wir zurück zum Bund Gottes mit Abraham. Und da ist meine Frage, wer geht denn jetzt hier durch diese Gasse mit den Tierkadavern? Ist das Abraham? Nein. Abraham ist ja nur Zuschauer. Er beobachtet die ganze Szenerie. Er sieht, wie ein rauchendes Feuer durch diese Gasse geht. Das ist nicht Abraham selber. Das Feuer und der Rauch, das ist in der Bibel immer und immer wieder ein Bild für Gott selber, für seine Gegenwart. Am Berg Sinai, gleich darauf, erscheint Gott dem Mose auf dem Berg in Feuer und Rauch. Und in der Wüste, durch die Israel nachher geführt wird, da zeigt sich Gott bei der Dunkelheit seinem Volk immer in dieser Feuersäule. Gott schreit, es ist also Gott selber, der durch diese Tiergasse hindurchschreitet. Und das bedeutet, Gott selber verwünscht sich sozusagen für den Fall, dass er den Bund nicht einhalten sollte. Es ist, als würde Gott sagen, wenn ich dir nicht treu bin, Abraham, und wenn ich deine Nachkommen nicht so zahlreich mache wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meeresstrand, und wenn ich euch nicht das Land Kanaan gebe, dann soll es mir, Gott, so ergehen wie dieser Kuh und dieser Ziege und diesen Schafbock und diesen Tauben. das nicht? Gott versichert Abraham, dass er ein verlässlicher Bundespartner sein wird. Und er versichert es ihm mit dem denkbar stärksten Mittel einer Selbstverfluchung. Wenn irgendjemand das nicht nötig gehabt hatte, dann Gott. Gott lügt ja nicht. Gott ist treu. Auf sein Wort kann man sich verlassen. Und trotzdem hämmert Gott das seinem Bündnispartner ein. Von meiner Seite aus ist alles klar. Du wirst dich immer auf mich verlassen können. Was ich dir hier verspreche, das werde ich einhalten. Er passt sich sozusagen den Formen an, wie man damals einen Bund geschlossen hat, inklusive dieser Selbstverwünschung, damit jeder begreift, Gott steht zu seinem Wort, komme, was wolle. Jetzt zum dritten Bund. Das ist der Bund am Sinai. Der Bund, den Gott durch seinen Mittelsmann Mose mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Was war das Besondere an diesem Bund? Was war das Geschenk, das Gott diesmal seinem Volk machte? Ganz einfach, das, was Mose in die Hände gedrückt gekriegt hat, die beiden steinernen Tafeln, das Gesetz mit dem Kernstück, den 10 Geboten. Die eine Hälfte dieser Gebote regelt die Beziehungen der Menschen untereinander. Das ist die zweite Hälfte. Die erste Hälfte regelt die Beziehungen zwischen Gott und Mensch, die vertikale. Das Gesetz und speziell die 10 Gebote sind Gottes Geschenk an sein Volk und an uns Menschen überhaupt, damit wir in einer festen Bindung und Beziehung zu Gott leben können und in einem festen Zusammenhalt untereinander stehen können. Das Gesetz ist Gottes gute Ordnung für diese Welt. Gesetz ist bei uns ja oft mit einem negativen Vorzeichen versehen. Wir schrecken davor zurück, wir haben Angst, wenn die Gesetzeshüter vor uns stehen. Aber im Alten Testament ist das Gesetz ein Geschenk Gottes, damit wir Menschen sozusagen ein Geländer haben, an dem wir uns halten können, wenn der Weg unsicher wird und an dem wir die richtige Straße finden, die gute Richtung und ans Ziel kommen. Das Gesetz als Geschenk, als Ordnung für uns Menschen untereinander und als Regelung auch der Beziehung zu Gott. Und schließlich noch der vierte Bund, das ist der Bund mit David. 2. Samuel 7. Nathan durfte sozusagen diesen Bund verkünden. Israel hatte inzwischen einen König, eben David. Einen Mann nach dem Herzen Gottes, wie es heißt. Und deshalb schloss Gott jetzt noch einen speziellen Bund mit dem König. Das war jetzt nicht einfach nur eine Sache unter vier Augen, ganz ein Privatissimum, sozusagen etwas, was Gott unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit David abmacht. Das war etwas, was das ganze Volk betraf, die ganze Zukunft Israels, das Königtum. Was verspricht Gott in diesem Fall bei dem Bund? Was ist sein Geschenk beim Davidsbund? Es ist ein ewiges Königtum. Ein Nachkomme Davids soll für immer und ewig auf dem Königsthron sitzen. Das ist das Geschenk, das Gott David und damit dem Volk Israel macht. Ein ewiger König, ein ewiges Königtum. Das waren die vier großen Bundesschließungen im Alten Testament. Der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund am Sinai, der Bund mit David. Bei diesen Bündnissen fallen drei Dinge auf, immer wieder. Das wiederholt sich. Das eine ist, die sind immer mit Zusagen verbunden, mit einem Versprechen. Ich sagte ja, jedes Mal macht Gott ein Geschenk. Aber dieses Geschenk ist jedes Mal eine Zusage, also etwas, was zukunftsorientiert ist, ein zukunftsweisendes Geschenk sozusagen. Beim Noah-Bund verspricht er, dass keine Flut mehr das Leben auf der Erde vernichten wird. Das ist etwas Künftiges. Beim Abraham verspricht er, dass seine Nachkommen ein bestimmtes Land haben werden und dass durch sie die ganze Welt gesegnet wird. Auch etwas Zukünftiges. Beim Sinai-Bund gibt er Weisungen für ein Leben nach Gottes Willen. Und diese Weisungen sind wie ein Versprechen. Wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werdet ihr in Frieden und Sicherheit leben und euer Zusammenleben untereinander wird von Gerechtigkeit und Segen bestimmt sein. Auch etwas für die Zukunft. Und schließlich noch der David-Bund. Da verspricht Gott einen ewigen König und ein ewiges Königreich aus der Linie Davids. Also, diese Geschenke sind samt und sonders zukunftsorientiert. Mit jedem Bund, den Gott schließt, macht er nochmal eine neue Zusage. Es ist wie wenn er es nochmal toppt, es kommt nochmal was dazu. Und jedes Mal kriegen die Leute eine neue Hoffnung. Sie hoffen auf das Land, wo Milch und Honig fließt. Sie hoffen auf Frieden und Gerechtigkeit. Sie hoffen auf diesen König, dessen Herrschaft sich über die ganze Erde ausbreiten soll und der für immer und ewig regiert. Gottes Bündnisse geben uns Menschen eine Perspektive. Ein Bündnis wächst aus dem anderen, eins baut auf dem anderen auf. Das ganze Denken und Handeln der Menschen, die sich an Gott halten, drängt sozusagen in die Zukunft. Gott hat nicht nur den Status quo geregelt, da lebt ihr jetzt und so müsst ihr es machen, sondern mit jedem Bund schafft Gott was Neues und richtet unseren Blick in die Zukunft. Wer mit Gott verbündet ist, bei dem tritt kein Stillstand ein. Da ist alles in Bewegung, es geht immer vorwärts. Gott schürt die Hoffnung, er gibt immer neue Anreize, er stellt Ziele in Aussicht, für die es sich zu leben lohnt. Das lehrt uns diese ganze Bundesgeschichte des Alten und Neuen Testaments. Und die Erfüllung aller dieser Zusagen, die kam in der Gestalt von Jesus. Sie begann mit Jesus und sie wird in Jesus ihre Vollendung finden. Jesus ist dieser versprochene König, der für immer und ewig regiert. Sein Reich ist dieses versprochene Land, wo Frieden und Gerechtigkeit herrschen werden. Und dieses neue Bundesvolk, das Jesus schafft, das ist eben ein Volk, da geht es nicht mehr nur um irdische Abstammung, also um die Frage, wer hat Abraham zum Vater, sondern da geht es um den Glauben. Wer setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus? Und wer das tut, wer an Jesus glaubt, der ist damit ein Nachkomme Abrahams. Nicht ein leiblicher, aber sozusagen ein geistlicher. Es ist ganz gleich, ob er dann von Abraham, von Israel abstammt oder von einem anderen Volk. Und Jesus wird dieses neue Bundesvolk in ein besseres Land führen, als es diese Erde je sein kann. Auf dieser Erde werden keine Gerechtigkeit und kein Frieden herrschen. Nicht bis Jesus kommt, das wird niemand erleben. Aber wenn Jesus kommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dann ist das eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit regieren. In Jesus und durch Jesus werden alle diese Bundeszusagen Gottes umfassend realisiert. Und zwar noch viel weitergehend, als man sich das im Vorfeld je ausdenken konnte. Die Leute kriegten so eine kleine Ahnung, was da noch an Tollem auf sie wartet. Sie haben sozusagen dieses Geschenk nur zur Hälfte ausgepackt. Wie so eine Babuschka, da kommt immer noch mal was raus, noch mal eine Figur. Und sie waren irgendwo stehen geblieben. Und man wusste noch nicht, was kommt noch. Irgendwas kommt immer noch mal und es wird immer noch schöner. Das Zweite ist, mit den Bündnissen sind Verpflichtungen verbunden. Die Bündnisse sind an Verpflichtungen gekoppelt. Beim Sinai-Bund ist das ganz offensichtlich. Israel verpflichtet sich, das Gesetz zu halten. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es Segen und Frieden erlebt. Aber wie ist das beim David-Bund? Musste David sich denn auch für irgendwas verpflichten, damit das ewige Königreich zustande kam? War das nicht einfach eine bedingungslose Verheißung? Gewissen Sinn schon. Eines Tages würde Gott seinen König einsetzen. Aber wer würde das sein? Sehen Sie, und da kommt die Bedingung ins Spiel. Die Bedingung, dass der potenzielle König auch wirklich nach Gott fragt und so lebt, dass Gott Freude dran hat. David hoffte natürlich, dass das sein Sohn Salomo sein würde. Und Salomo hat ja auch ganz prima angefangen. Aber dann wurden ihm seine vielen Frauen zum Verhängnis. Vor lauter Ehebünden brach er den einen Bund, auf den doch alles ankam, den Bund mit Gott. Er fing an, die Götter seiner heidnischen Ehefrauen anzubeten. Und am Ende musste Gott ihm das Königreich aus der Hand nehmen. Er war es nicht gewesen, der versprochene König. Und kein einziger Sohn und Enkel und Urenkel Davids wurde es. Keiner war automatisch der angekündigte König. Überall stand davor die Verpflichtung, Gott ernst zu nehmen und in seinem Sinn zu regieren. Und keiner hat das umfassend geschafft. Wie war es beim Abraham-Bund? Manchmal hört man, dass der Abraham-Bund auf jeden Fall bedingungslos gewesen sei. Stimmt und stimmt nicht. Es stimmt, insofern Gott beschlossen hat, Israel zu seinem Volk zu machen und ihm das Land Kanaan als Erbe zu geben. Das hatte Gott beschlossen und das zog er auf Biegen und Brechen durch. Es stimmt also, wenn man das Volk als Ganzes ansieht. Aber es stimmt nicht, wenn man an den Einzelnen denkt, der zum Volk Israel gehört. Gott hat schon zu Abraham gesagt, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich an mich. Bei Luther heißt es, wandle vor mir und sei fromm. Das war die Bedingung, dass Gott mit Abraham weitermachte. Und dann hat er mit ihm dieses Bundeszeichen. Ja, das Bundeszeichen der Beschneidung eingesetzt. Mein Bund mit dir und deinen Nachkommen legt euch eine Verpflichtung auf, die ihr erfüllen müsst, in jeder kommenden Generation. Jeder von euch, der männlichen Geschlechts ist, muss beschnitten werden. Dies soll das Zeichen dafür sein, dass ich meinen Bund mit euch geschlossen habe. Wer von euch nicht beschnitten ist, hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgestoßen werden, denn er hat meinen Bund gebrochen. Sehen Sie? Auch in Abrahams Bund, wer sich nicht um die Verpflichtung kümmerte, der gehörte nicht zu Gottes Volk. Der hatte keinen Anspruch auf den verheißenen Segen. Und das Dritte, was zu den Bündnissen gehört, Verbindlichkeit. Wir sagten schon ganz zu Anfang, Bund hat es mit Verbindlichkeit zu tun. Damit ein Bündnis funktioniert, müssen beide Seiten sich an die vertraglichen Abmachungen halten. Wie beim Ehebund. Wenn eine Seite ausschert, dann ist die Ehe zerrüttet, gescheitert. Da kann der andere noch so treu sein. Gott hält sich an seinen Bund. Das hat er klargemacht mit diesem symbolischen Durchschreiten der Tierkadavergasse. Aber halten wir uns auch dran? Sind wir als Gottes Bündnispartner auch treu? Wenn man die Geschichte des Bundesvolkes Israel ansieht, dann muss man leider sagen, nein. Israel ist als Gottes Bündnispartner gescheitert. Es ist an den Verpflichtungen des Gesetzes gescheitert. Es gab einzelne Israeliten, die haben diese Gesetze und Gebote ernst genommen. Aber das waren nur einzelne. Das Volk als Ganzes und vor allem die, die es hätten wissen und machen sollen, die Oberschicht, die hat getan, was sie für gut hielten. Und das war meistens das Gegenteil von dem, was Gott für gut hält. Gott war ein treuer Bündnispartner, sein Volk war es nicht. Und daran scheiterte der Sinai-Bund. Das ist nicht, weil das Gesetz schlecht war, absolut nicht. Das Gesetz spiegelt Gottes Charakter wider, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Fürsorge. Aber die Menschen, die das Gesetz befolgen sollten, die waren schlecht. Und so kam es, dass gewissermaßen der Sinai-Bund ins Leere lief. Er fand keine Erfüllung. Er scheiterte an der Auflehnung des Menschen gegen Gott, an seiner Selbstverliebtheit, an seiner Eigenmächtigkeit. Und sehen Sie, das Gesetz kann immer nur belohnen oder bestrafen. Wenn du das Gesetz einhältst, gibt es einen Lohn. Wenn du es übertrittst, gibt es eine Strafe. Das Gesetz kann immer nur freisprechen oder verurteilen. Was es nicht kann, ist vergeben. Das Gesetz besteht sozusagen nur aus Paragraphen. Es besteht nicht aus Gnade. Und weil alle an der einen oder anderen Stelle mit Gottes Gesetz in Konflikt kommen, muss das Gesetz alle verurteilen. Alle ohne Ausnahme sind des Todes schuldig. Daran scheitert der Sinai-Bund. Wir stehen dort dem Gesetz gegenüber und das Gesetz kann nicht anders als uns Schuldige zu verurteilen. Hat jetzt Gott seine Bündnispolitik aufgegeben? Hat er irgendwann gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich, meine Treue ist zu Ende, meine Geduld ist zu Ende? Gott wäre nicht Gott, wenn er so gehandelt hätte. Er hat das Gegenteil getan. Er hat einen neuen Bund geschlossen. Nochmal einen Bund, einen fünften sozusagen. Dieser neue Bund, den finden wir auch schon im Alten Testament. Das gehört auch schon zu der Zukunftsperspektive. Das hat auch schon den Leuten sozusagen diesen Floh ins Ohr gesetzt, diese Hoffnung, dieses Licht angezündet. Da kommt noch was Besseres. Wir finden das in allen Propheten indirekt, diese Hoffnung auf den neuen Bund. Aber angekündigt, ausdrücklich als neuer Bund, ist es bei Hesekiel und Jeremia. Sehen Sie mal diese Stelle aus Jeremia. Gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Der Bund Sinai. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Das ist der neue Bund. Angekündigt im alten Bund und realisiert durch Jesus. Jetzt sind wir definitiv bei Jesus angekommen, bei dem Mann am Kreuz. Erinnern Sie sich noch an diese Worte von der ersten Abendmahlsfeier? Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also wie kommt der neue Bund zustande? Dadurch, dass Jesus sein Blut für uns vergoss. Dadurch, dass er an unserer Stelle ans Kreuz sich nageln ließ. Jesus hatte nie etwas Unrechtes getan. Nicht mal seine ärgsten Gegner konnten ihm was Böses nachsagen. Jesus war der Allereinzigste unter allen Menschen auf der Erde, den das Gesetz hätte freisprechen können, hätte freisprechen müssen. Und ausgerechnet er wurde verurteilt. Er nahm den Tod auf sich, den eigentlich wir alle hätten ertragen müssen. Und da meine ich nicht nur den körperlichen Tod. Ich meine das Getrenntsein von Gott wegen unserer Schuld. Gewissen Sinn tat Jesus, als wäre er der, der den Bund gebrochen hat. Stellte sich auf die Seite der Sünder. Gewissen Sinn tat Jesus, als wäre er jetzt schuldig geworden und müsste das Schicksal von diesen Tierkadavern auf sich nehmen. Man müsste ihn töten, weil er den Bund gebrochen hat. Aber Jesus tat das nicht, weil er selber den Bund gebrochen hat. Er sprang in die Bresche, damit wir nicht durch diese Gasse gehen müssen und sterben müssen. Er ließ sich an unserer Stelle hinrichten. Und das ist das Fundament des neuen Bundes. Der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Ausdruck Testament gar nicht so daneben ist. Der ist eigentlich ganz genau zutreffend. Es ist wirklich ein Testament in dem Sinn, wie wir es gebrauchen. Eine letztwillige Verfügung. Da muss wirklich der sterben, der das Testament aufgesetzt hat. Dass Jesus dann wieder auferstanden, steht auf einem anderen Blatt. Aber erst mit seinem Tod wurde dieses neue Testament, der neue Bund, gültig. Und Jesus hat uns als seine Erben eingesetzt, wie bei einem richtigen Testament. Wieder müsste man genauer sagen, wir sind seine Miterben, heißt es in Römer 8, weil Jesus ja auch wieder lebendig geworden ist. Okay, aber dieses Spiel mit Bund und Testament, mit diesen zwei Bedeutungen, die im gleichen Wort stecken, das führt Hebräer 9, Vers 15 bis 17 aus und diese Stelle lese ich Ihnen noch vor. Man müsste die natürlich im Detail ansehen, das wäre wieder eine Predigt für sich, aber da haben wir doch jetzt den Schlusspunkt von diesem ganzen Gebäude der Bundesschlüsse. Und sehen Sie mal, wie hier Bund und Testament ineinander übergehen. Christus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Jesus hat ein Testament aufgesetzt, Jesus hat sein Leben gelassen und damit kann das Testament umgesetzt werden. Es ist rechtskräftig und wir sind die Nutznießer, wir sind die Erben. Ich will zum Schluss nur noch fragen, was denn durch diesen neuen Bund neu geworden ist. Was hat Jeremia angekündigt? Was soll neu werden? Das haben wir ganz schnell. Das sind zwei Dinge. Erstens, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Also, das Neue ist Vergebung. Freispruch. Ein entlastetes Gewissen. Wieder aufatmen können. Riesenerleichterung. Am liebsten an die Decke springen. Unbändige Freude, tiefer Frieden. Das alles schenkt uns Jesus durch die Vergebung. Und warum kann er vergeben? Eben weil er an unserer Stelle die Strafe für unsere Auflehnung gegen Gott getragen hat. Das ist auch was im Alten Testament angekündigt war. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Er hat den Platz der Schuldigen eingenommen. Und jetzt können wir den Platz der Schuldlosen einnehmen. Und das Zweite, das ist wirklich das Letzte, die Wiedergeburt. Das kündigt Jeremia auch schon an. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Damit deutet Jeremia das an, was im Neuen Testament dann Wiedergeburt heißt. Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Unser Inneres wird neu. Zum neuen Bund gehört hat, dass Jesus uns nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt seinen Stellvertreter geschickt hat. Den Heiligen Geist, den Ermutiger, den Helfer, den, der uns neues Leben gibt. Den, der unser Denken umpolt, der uns auf Gott ausrichtet. Den, der uns seine Gebote nicht länger als unüberwindbare Hürden empfinden lässt, wo wir es einfach nicht schaffen, sie zu überspringen, sondern der uns eine Freude und Bereitschaft ins Herz gibt, Gottes Willen zu tun und der uns mit der nötigen Kraft ausstattet, das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Das kriegen wir durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Sehen Sie, es ist klar, dass die Verpflichtungen nicht aufgehoben sind, auch nicht beim Neuen Bund, so wenig wie bei allen vorangehenden Bündnissen. Das Neue Testament ist voll von Aufforderungen, unser Leben auf Gott auszurichten. Der Jeremia sagt nicht, ach, das Gesetz war zu schwer, wir sind alle dran gescheitert, also schafft Gott es ab. Nein, er sagt, das Gesetz bleibt bestehen, das ist Gottes Kodex für uns Menschen. Da wird kein Deut dran geändert. Gott hat so gedacht und Gott wird so denken, das ist seine Ethik. Aber das Gesetz wird uns ins Herz geschrieben, in unser Inneres verpflanzt. Und plötzlich steht das Gesetz uns nicht mehr feindselig gegenüber wie eine untragbare Last und wie eine unerbittliche Anklage. Und wir stehen dem Gesetz nicht mehr ohnmächtig gegenüber. Das Gesetz ist jetzt Teil von uns. Es ist in unser Innerstes gelegt und in unser Herz geschrieben. Und wir entdecken, wie hilfreich Gottes Anweisungen sind. Und der Heilige Geist macht uns fähig, entsprechend zu leben. Mein allerletzter Vers, ein Schlussvers, 1. Johannes 5. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Die Verpflichtungen bleiben bestehen, aber durch den neuen Bund haben wir eine ganz neue Grundlage, so zu leben, wie Gott es möchte. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Der Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, den Bundesbeauftragten Gottes, den Gott in unsere Welt geschickt hat, damit er um den Preis seines eigenen Lebens eben diesen neuen Bund mit seinem Volk schließt. Wir beten noch. Unser Vater im Himmel, das mit den Bundesschlüssen zwischen dir und uns, das ist auch eins von diesen unfassbaren Sachen. Das ist etwas von dem, was wir eigentlich gar nicht begreifen können. Schon deshalb nicht, weil wir keinerlei Anspruch darauf haben, dass du dich zu uns herunterlässt und uns zu deinen Vertragspartnern machst, zu deinen Bündnispartnern. Wir können dir ja gar nichts bringen. Du musst uns alles geben, damit dieser Bund lebensfähig ist. Und das hast du auch getan. Du hast alles bereitgestellt. Und das meiste durch deinen Sohn Jesus. Das ist die Lebensgrundlage, auf der wir leben möchten. Und deshalb möchten wir dir auch immer wieder sagen, Herr, dass wir dir die Treue halten wollen. Und wir bitten dich, uns ein gehorsames Herz zu geben, die Bereitschaft, uns an dich zu halten. Und wir freuen uns auch, dass wir das dürfen und können. Danke, dass du uns so nahe kommst, dass du so eine enge Beziehung mit uns haben möchtest, uns in größtmöglicher Nähe bei dir haben möchtest. Im Grunde wie bei diesem Abbild der Ehe, wo zwei Menschen sich nahe kommen wie sonst keine anderen. Und genauso und noch viel mehr möchtest du mit uns zusammen sein. So lieb hast du uns. Und ich danke dir, dass du alles erfunden und alles in die Wege geleitet hast, damit das möglich wird. Amen.